Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro und ich habe heute nicht Bini an meiner Seite, sondern ein ganz besonderer Gast ist heute hier und zwar Polizeioberkommissar Matthias Vogt. Er ist Leiter der Diensthundegruppe der Bundespolizeiinspektion Hamburg. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Das wird eine tolle Folge. Wir wollen nämlich heute mal ein bisschen aufklären über das Thema Hunde bei der Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen, Matthias.
Hallo und ebenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich auch drauf.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Bevor wir loslegen, ich habe ja meine Hörer und Hörerinnen, habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert auf Instagram. Mhm. Da sind auch tatsächlich ordentlich Fragen eingetrudelt. Wenn du das jetzt hörst und du sagst, oh Claudia, habe ich noch gar nicht gesehen, schau gerne mal bei Instagram. Da habe ich ein Reel hochgeladen. Und da seht ihr den wunderbaren Kollegen, also auch ein Zweibeiner-Kollegen von dir. Mhm. Aber wir sehen da auch deinen Vierbeiner-Kollegen, den Clint. Genau. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Das würde ich so gerne als Einleitung nehmen.
Das können wir gerne machen.
Ja, ja. Erzähl doch mal einmal ganz kurz, Wer bist du eigentlich? Genau. Wieso bist du hier? Und wer ist denn dieser wunderbare Clint? Der übrigens, ihr Lieben, ihr könnt das leider nicht sehen, weil wir haben leider kein Video aufgenommen jetzt. Aber ich sag euch das, der liegt hier neben mir auf seinem Bettchen und ja, schillt die Welt, ist unfassbar süß und eigentlich würde ich ihn auch gerne mit nach Hause nehmen. Aber ich glaube, ich darf ihn, ne?
Nein, den gebe ich nicht wieder her. Ja, man sieht, einer seiner großen Stärken ist das Chillen, das kann er wirklich gut.
Total.
Ja, genau. Ganz kurz, vorgestellt hast du mich ja schon, ne? Ich bin seit 89 bei dieser Behörde und seit 2006 Diensthundeführer. Und hatte vorher schon zwei Diensthunde, die komplett anders waren als Clint jetzt. Der erste Hund wurde mir von meinem damaligen Lehrwart, zugeteilt. Aragorn hieß er.
Aragorns Sohn.
Genau. Aragorn vom Honigblick war das, auch ein ganz besonderer Hund. Und auch mein zweiter Hund, Crack.
Da habe ich jetzt keine Anekdote.
Die Wahl des Artikels ist da entscheidend. Ne? Also der Crack, nicht das Crack.
Okay.
Gerade wenn wir im Bahnhofsmilieu eingesetzt sind, ist das schon nicht ganz unwichtig.
Stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn du ihn rufst.
Ja, genau. Und Crack habe ich mir damals als Welpen gekauft und ihn selber großgezogen, was mittlerweile auch viele von uns machen. Und von vornherein schon mal den Hund entsprechend auszubilden, ne? Und als Team schon mal vorher zusammenzuwachsen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und bei Clint war das jetzt ein ganz besonderer Zufall, der sich da ergab. Clint ist ein ehemaliger Straßenhund, kann man ruhig sagen. Der ist an der Landstraße gefunden worden. Die Polizei hatte ihn dort versucht, knapp eine Woche lang einzufangen.
Eine Woche?
Ja, also versucht ihn einzufangen. Wie lange er jetzt unterwegs war, wissen wir tatsächlich nicht. Ja, das fand er nicht so gut.
Ja, komisch. Komisch. Er wollte seine Freiheit.
Ja, ich denke schon, aber hier fühlt er sich auch richtig wohl. Ja. Und Clint ist dann, in ein Tierheim gekommen und da hat man festgestellt, er hat weder einen Chip noch eine Tätowierung. Und deswegen können wir über die Herkunft dieses Hundes gar nicht so viel sagen. Das Einzige für mich ist, dass das ein riesiger Glücksfall ist. Ne? Die Tierpflegerin dort kennt, hat Verbindung zu unserer Tierpflegerin bei uns in der Diensthundeanlage und hat gesagt, Mensch, ich habe hier einen tollen Mali stehen, guckt euch den mal an.
Ich wollte gerade sagen, sag mal nochmal die Rasse.
Belgischer Schäferhund, genau. Ein belgischer Schäferhund ist
ein typischer Polizeihund, ne?
Ja, genau, ja. Richtig. Von der Rasse her ist er eigentlich der mittlerweile typische Diensthund, die Rasse. Früher war es der deutsche Schäferhund und der belgische Schäferhund, der Malinois, hat ihn so ein bisschen abgelöst. Mhm. Er ist auch ein bisschen agiler.
Jetzt die Schäferhundbesitzer nicht gehört.
Nein, genau. man bettelt sich ja immer auch unter den Diensthundeführern, so wenn man seine Rasse hat. Immer.
Ja, ne?
Ja,
das glaube ich.
Das gehört dazu. Das,
aber alle Hundebesitzer, weißt du, und du bist du bist Polizeihundeführer natürlich und auch Leiter, aber du bist ja in erster Instanz, bist du ja auch einfach Hundepapa.
Ne? Das auf jeden Fall.
Und unter Hundeleuten betteln wir uns immer. Jeder hat auch die beste Rasse. Das ist ganz klar.
Auf jeden Fall. Ja, das ist so. Das ist so wie so ein typischer Helikopterpapa. Ne? Es gibt so Helikoptereltern. Ja, ne? Und das sind wir, was so für unsere Hunde. Mein Sohn ist aus dem Haus und jetzt
das letzte
Helikopter für
Kind
ihn.
Hat Fell.
Genau, das stimmt. Ja, und ich muss sagen, das ist ein riesiger Glücksfall für mich. Und ich gehe jetzt mal davon aus, für Clint auch. Ja, wir gucken kurz zu ihm. Ja, ich glaube, er hat genickt.
Er hat genickt.
Ja, ich habe es auch
ganz
gesehen.
Ganz eindeutig.
Genau. Er ist ein ganz besonderer Hund, muss man mal so sagen.
Ja, er ist toll. Also es war ja auch wirklich, als ich hier reingekommen bin, er ist einfach auch ein Knalli, ne? Also er war kurz einmal im Garten und ich stand hier und dann kam er rein, hat so ein bisschen die Kurve nicht gekriegt. Ich habe erst gedacht, da kommt ein Goldi, weil vom Verhalten eher wie so ein kleiner Goldi. Nein, also ganz zauberhaft, wirklich ein ganz, ganz toller Kerl. Und es ist irgendwie so ein bisschen fast filmreif, ne? Also wenn man sich das mal so vorstellt, weil eigentlich, wir kommen ja gleich auch noch dazu, ihr Lieben, ihr habt ja uns ja auch Fragen eingestellt und wir wollen diese Podcast-Folge ja auch zur Aufklärung machen, also dass wirklich auch mal so ein bisschen Sachen thematisiert werden. Wie sieht denn das überhaupt aus, Hund und Polizei? Wie kann das zusammenkommen? Da sprechen wir gleich drüber.
Genau.
Da werden wir halt eure Fragen beantworten. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Verdammte Axt, das habe ich gerade gesagt. Das weiß ich auch gerade gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Naja, ihr kennt das, ihr Lieben. Ne? Also wir werden die Fragen beantworten. Gleich wird mir das wieder einfallen. Bidi würde jetzt wahrscheinlich genau wissen, wo ich stehen geblieben bin, aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin verloren ohne Bini. Ich würde sagen, hier, ich hab's wieder. Ich habe meinen Faden. Ich habe dir gesagt, das ist filmreif. Weil normalerweise hat man ja so eine gewisse Vorstellung und das lief dann ja alles komplett anders. Also du hast es ja eben schon erwähnt, da kommen wir auch noch ein bisschen zu. Man hat im optimalsten Fall eventuell den Hund schon als Welpe, man sucht sich vielleicht schon die Elterntiere, wie gesagt, da kommen wir noch zu, aus. Und jetzt war es ja ein Hund, der schon, wie alt war er?
Ist schwer zu sagen.
Circa?
2,5, 3 Jahre vielleicht.
Also kein Welpe mehr, ne?
Kein Welpe, kein Junghund, schon
Richtung Erwachsen sein.
Vom Verhalten schon noch ein Kind.
Jetzt habe ich gesehen wollen.
Genau.
Genau, aber sagen wir jetzt mal so, schon fast erwachsen. Also ein großer Hund ist ja auch, ihr lieben Hörer, ihr wisst es, ein kleiner Hund ist früher erwachsen, ein größerer Hund ist später erwachsen, ne? Also sagen wir so mit 3... So, ne, könnte man so langsam davon sprechen.
Ja.
Das heißt, er hat ja schon einen Rucksack mitgehabt, der war schon fertig und hat ja eventuell auch, eine Geschichte.
Ja,
und sitzt im Tierheim und dann kommt da der Matthias und sagt, ich muss da sofort an Partner mit einer kalten Schnauze denken. Oder ist das Score denn Hutsch? Ich weiß gar nicht, ich verwechsel die beiden Filme immer. Aber da ist es ja auch so, nicht gesucht, aber gefunden.
Genau. Richtig.
Ja, und so kann man das bei euch dann ja im Endeffekt auch sagen, oder?
Genau. Ja, kann man so sagen, weil Craig, ich als Hundeführer und als und als Hundepapa hab's nicht so gesehen, aber meine Kollegen haben mich irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht und gesagt, Mensch, der hat schon ganz schön abgebaut, der ist schon ganz schön alt geworden, der Hund. Und
ich verstehe das.
Ne? Und dann war es irgendwann an der Zeit zu sagen, ja, okay, ich glaube, ich brauche doch nochmal einen neuen Diensthund. Ja, und dann erschien Clint auf der Bildfläche, auf den ersten Blick verliebt.
Ja.
Das ist mir nur bei meiner Frau passiert.
Ach, schön. Ach, das ist ja schön. Sie muss unbedingt den Podcast hören.
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Sparen wir die Hosen.
Ah, sehr schön. Das hören wir doch gerne. Ja, ich glaube das. Also Nala, die ist ja auch, ich habe ja 3, ne? Also ich weiß nicht, ob du das weißt. Meine Hörer wissen das sehr wahrscheinlich, die meisten. Und Nala ist auch schon 12. Kaspar ist auch schon 10. Kaspar ist so, das hört sich jetzt immer so fies an den anderen gegenüber, ne? Aber die hören das ja nicht. Kaspar ist so mein Seelenhund. Und ich habe wieder angefangen mit Laufen. Und wie gesagt, der ist 10 und wir sind jetzt die ersten 3 Kilometer gelaufen und war schon echt kaputt, ne? Und ist auch komplett neben mir gelaufen. Das kenne ich eigentlich gar nicht, sonst ist er aber über Stock und Stein und so.
Ja.
Es ist so, ne? Die Hunde, die werden leider keine 40, 50,
nein,
60, 70, nicht. 80
nein.
Jahre.
Und die Kurve geht nachher rapide bergab. Das ist das leider auch immer, ne?
Genau.
Schade eigentlich.
Na, es ist schade, aber das ist so der Nachteil, wenn man Hunde hat. Oder Tiere generell.
Genau.
Sei denn man hat Schildkröten. Glaube ich nicht. Genau. Okay, du Lieber.
Ja.
Ich würde sagen, wir starten mal mit den Fragen. Was hältst du davon?
Ich bin dabei.
Ich bin auch dabei. Ich habe hier mein schlaues Handy, weil ihr wisst ja, ich bin ja jetzt wieder ein Jahr älter geworden. Vielen Dank übrigens für die ganzen Glückwünsche, ihr süßen Mäuse. Und wer das noch nicht gemacht hat, ihr könnt mir immer noch schreiben, ne? Ihr wisst ja wo. So, ich würde mal mit der ersten Frage anfangen. Die fand ich selber auch ganz spannend. Und zwar, wann geht der Hund sozusagen in Rente? Du hast es ja eben, das ist eine tolle Überleitung, ne?
Ja.
Also eigentlich ist es ja perfekt.
Genau.
Das ist gar nicht so gewollt. Aber eigentlich passt das ja, weil du hast ja eben von Craig gesprochen und hast dann ja gesagt, ne, irgendwann war es halt nicht mehr so.
Genau.
Also der wollte wahrscheinlich und ist wahrscheinlich auch immer mitgekommen und stand bei Fuß.
Ja, genau.
Aber der Körper sagt irgendwann nee.
Genau. Und weder der Hund noch weniger als der Hundeführer selber haben wahrscheinlich so einen Blick dafür. Der Hund will immer, der möchte, wollte auch immer gerne noch wieder mit. Mhm. Aber letztendlich liegt das ja in unserer Verantwortung und dann auch dem Hundewohl zuliebe zu sagen, so mein Lieber, du hast ja deinen Ruhestand verdient, du gehst jetzt, das klingt doof, wir mustern dich jetzt aus. Das heißt nicht, dass er aufs Abstellgleis geschoben wird, sondern, also wir haben einen Blick da drauf, der Diensthund der Lehrwart oder hat einen Blick da drauf und sagt so, rein körperlich schafft dieser Hund das nicht mehr und zum Hundewohl bleibt er jetzt bei dir zu Hause. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch die Auflage und die Verpflichtung, einmal im Jahr eine Prüfung abzulegen.
Aha.
Genau, das ist Vorschrift.
Aha.
Na, ansonsten darf der Hund auch nicht mehr als Polizeihund oder Diensthund eingesetzt werden. Und man sieht ja auch schon vorher, schafft er die Anforderungen noch oder schafft er sie nicht oder lässt man ihn dann zum Ende des Jahres einfach auslaufen. Und dann geht er wie ein zweibeiniger Kollege ganz normal in den Ruhestand.
Kriegt er auch Rente?
Jo, tatsächlich.
Ach, nee, wirklich?
Nein, das ist wirklich so, ja. Die Behörden haben in den letzten 10, 15 Jahren viel dafür getan, dass man auch dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Früher war es so, dass der Hund tatsächlich dann irgendwann ausgemustert wurde, dann wurde Hundeführer gefragt, willst du ihn behalten oder nicht? So, und dann muss man sich natürlich überlegen, ich kann das nicht und das wird kein anderer Hundeführer machen. Das ist mein Buddy, der hat mich 10 Jahre lang begleitet.
Unfassbar viel erlebt.
Ja,
ne? Also es ist ja nicht nur ein normaler Familienhund, sondern dein auch Kollege, dein Freund, dein Beschützer.
Genau.
Oh, ich krieg Gänsehaut hier, ne?
Schau. Ich habe fast viel mehr Zeit mit den Hunden verbracht als mit meiner Frau.
Ja, das, liebe Frau, hast du jetzt nicht gehört?
Genau. Ich muss doch Hosen kaufen, verdammt.
Doch Hosen.
Und von daher sagt natürlich jeder Hundeführer, nein, ich gebe den nicht ab, der bleibt bei mir.
Ja.
Und dem hat man irgendwann Rechnung getragen und gesagt, gut, okay, pass auf, der Hund war so und so viele Jahre bei euch im Dienst, der ist alt, jetzt kommen die Kosten ja auch auf euch zu. So ein alter Hund kostet viel Geld und viele, die jetzt zuhören, wissen das sicherlich. Mhm. Man zahlt das gerne. Es tut weh, aber man zahlt das natürlich gerne. Ja. Aber auch das müssen wir nicht. Der Hund ist weiterhin versichert, die Steuern werden bezahlt und der Hund bekommt tatsächlich eine kleine Rente.
Ach, guck,
toll. Das Futter dann kaufen können und die Tierarztkosten werden tatsächlich übernommen für den Hund, weil das ja ein großer Kostenfaktor ist und das kann ja dann nicht zulasten des Hundeführers sein, weil man ja auch zusätzlich zu seinem alten Hund, den man zu Hause hat, ja noch einen neuen Diensthund dabei hat.
Richtig.
Und das ist eine große Belastung, die wir aber auch immer ganz gerne eingehen.
Ja, ja, und ihr müsst ja auch einfach ehrlich sein, ihr habt einen anderen Zeitaufwand, wie du schon gesagt hast, Kostenaufwand. Ich sage das ja bei meinen Therapiehunden auch immer, ne? Ich bilde ja Therapie- und Schulhunde, Begleithunde aus.
Ja.
Und da sage ich auch immer, das hört sich gemein an, aber euer Hund ist, Werkzeug hört sich doof an, aber so ist es ein Begleiter, ist es ein Kollege.
Genau.
Und für den muss man sorgen. Ein
Natürlich.
Mitarbeiter, kann man auch sagen.
Ja,
also
genau.
Ne? Bei uns jedenfalls. Und da muss man doppelt dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Und wenn der im Einsatz war und er ist verspannt, dann muss man zur Physio gehen.
Natürlich.
Ne? Aus die Maus. Da gibt es keine zwei Meinungen. So, ne?
Machen wir Menschen ja auch.
Mhm. Der Hund, wann geht der Hund in Rente, kann man eigentlich mit dem Alter gar nicht sagen, weil es
kein pauschales
ist. Kein pauschales.
Nein, auch je nachdem, in welcher Funktion die Hunde sind. So ein Sprengstoff-Spürhund, der natürlich nicht mehr so körperlich gefordert wird wie so ein Schreiner Schutzhund, der kann ein bisschen länger bleiben. Dann ist er nur als Einzweckhund in Anführungsstrichen dann eben noch im Einsatz. Aber so grob kann man sagen, zwischen 8 und 11 Jahre ist schon viel.
Doch,
ja, aber 10 ist maximal so die Grenze, wo wir dann auch sagen. Aber es gibt halt Hunde, die sind körperlich in so guter Verfassung. Das ist bei uns Menschen ja auch.
Ja.
Bei dir sieht man das. Du bist auch gerade älter geworden.
So, gerade 29.
Ja, genau. und da kann man natürlich gucken, ne, ob er sich noch eignet oder nicht.
Mhm, ja, das verstehe ich gut. Mhm. Und das macht ja auch Sinn, ne? Und da sind wir auch wieder bei dem Individuellen. Das ist ein Lebewesen, trotz alledem, auch wenn wir immer sagen, ja, das ist unser Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter ist ja ein Lebewesen, so, ne?
Genau.
Aber wenn, im Endeffekt hast du es auch schon so ein bisschen beantwortet. Also die nächste Frage war ja, bleibt er beim Hundeführer? Hast du ja schon mit Ja beantwortet, ne?
Ja,
also das heißt, es ist dann im Endeffekt quasi auch irgendwie dein Hund.
Ja.
Vergleichbar wie ein Therapiehund.
Ja.
Der gehört dir, nicht dem Staat.
Naja, also ich bin der Eigentümer, aber der Besitzer ist weiterhin die Bundespolizei.
Ach so, doch.
Genau, ja, richtig.
Ja.
Genau. Und deswegen werden ja die Kosten komplett übernommen. Ich bin quasi der Pfleger.
Ja, der Pflegepapa.
Ja, genau, der Pflegepapa und er ist dann mein Therapiehund.
Ja, ja, absolut, absolut. Das glaube ich dir gerne. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz viele Menschen im Kopf haben. Und wir haben das vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen und ich habe so ein bisschen rumgewitzelt, so der typische Polizeihund. Ist das so, dass alle Polizeihunde müssen Malinois sein oder Schäferhunde sein? Also welche Rassen sind dafür geeignet?
Also das ganz früher gab es so einen Katalog, da waren dann die sogenannten Gebrauchshunderassen.
Ja.
Die tatsächlich sich nur geeignet haben, um im Polizeidienst tätig zu sein. Mittlerweile ist es so, dass man sagt, auch gemischtrassige Hunde, ne? Warum soll man sie nicht auch zu Diensthunden ausbilden können, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen? Da gehört natürlich, also parallel zum Menschen bei der Polizei, ein Polizist muss eine bestimmte körperliche Konstitution mitbringen, der muss eine bestimmte Körpergröße mitbringen, der muss bestimmte Eigenschaften mitbringen. Das ist bei den Hunden genauso. Und
wir also haben gewitzelt, ja. Vorhin schon, ne? Ein Dackel, ihr lieben Dackelbesitzer, nimmt es uns nicht krumm, aber er ist zu klein.
Ja, es geht nicht.
Nee, da kommt ein Fußtritt und dann, ja, oder? Genau. Man muss es ja leider so sagen. Das
richtig,
ist ja
genau. Und gerade hier oben im Norden, also wenn es ein bisschen stürmischer wird, also.
Oh, der Dackel hat was
nicht,
gegenzusetzen.
Dass er wegweht, nein.
Nein, nein. Aber es ist tatsächlich so, es geht auch darum, dass er die Aufgaben, die ja der Beruf mitbringt, genau. Und er hat ja einen Beruf, wir haben ja eben gerade gehört, er kriegt auch eine Rente, das heißt, er hat ja auch einen Beruf, mhm. Ne? Er hat wahrscheinlich auch einen Vertrag, also.
Ja.
Es gibt bei den Therapiehunden gibt's ja auch viele Institute oder Kliniken oder so, da hängt dann auch ein Bild, Mitarbeiter, und dann vom Hund und der hat auch einen eigenen Vertrag. So ist es ja im Endeffekt auch. Und der muss ja die Arbeit leisten können.
Genau, ne? Richtig. Und wir können ja keine Hunderasse zu Diensthunden ausbilden, die sich dazu gar nicht eignen. Nee. Also es ergibt gar keinen Sinn. Ne?
Ja.
Ich kaufe mir ja auch kein Fiat 500, um ein Formel-1-Rennen zu fahren. Das wird nicht funktionieren.
Ne? Nee. Also wärst du schlecht dann halt.
Ja, genau.
Dann wirst du vielleicht verlieren. So. Und das, genau, aber wir witzeln jetzt so rum. Aber mal Butter bei der Fische, du wirst verlieren. Das würde ja aber bei euch, würde es ja bedeuten, du würdest verlieren, eventuell dein Leben. Das
richtig,
heißt, er ist ja, du hast das vorhin so schön gesagt, er ist dein Buddy, aber er ist ja auch dein Beschützer.
Ja,
ne?
Genau.
Das heißt, es gibt ja eventuell doch mal Situationen, deswegen hast du ja deinen Hund,
genau.
Wo er dir beistehen muss.
Ja.
Und das muss er ja leisten können.
Das muss er leisten können und das können bestimmte Hunderassen nicht. Und natürlich muss er mich beschützen, er muss meine Kollegen beschützen, den Bürger beschützen. Das dient ja auch dem Schutz des Hundes. Wenn ein Hund das nicht leisten kann, er ist ja dann ganz anderen Gefahren ausgesetzt und das wollen wir natürlich auch nicht.
Ja. Aber fassen wir zusammen, es gibt keine bestimmte Rasse in dem Sinne, sie muss halt nur geeignet sein.
Genau.
Fassen wir so zusammen.
Ja,
das passt. Hört sich gut an, ne?
Ja.
Dann fand ich das auch noch spannend. In welchem Alter findet die Sichtung der Ausbildung statt? Also nehmen wir jetzt mal nicht, ich habe hier einen Hund, der könnte sich eignen, sondern wirklich, Matthias sagt, ach komm, ein zweiter wäre noch schön. Ganz bewusst.
Jetzt zu ihm noch dazu.
Oder generell einen Kollegen, wenn du für einen Kollegen begleitest und es soll ein neuer Polizei.
Genau, also wenn wir jetzt für einen Diensthundeführer, für einen neuen oder auch einen gestandenen Diensthundeführer einen Hund suchen, da haben wir natürlich schon so eine Range, sag ich mal, zwischen 10 Monaten, ab 10 Monaten gucken wir schon, das und maximal, sag ich jetzt mal, bis 3 Jahre. Weil man muss ja auch mal schauen, wie lange dauert die Ausbildung noch. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie lange kann so ein Hund noch im Dienst sein.
Ja.
Das muss natürlich auch rentabel sein. Das ist ein blöder Begriff, aber es ist ja tatsächlich so. Die Ausbildung muss sich für den Hund noch lohnen und für die Behörde natürlich auch. Das ist klar.
Ja.
Wir kaufen keinen Hund, der 7 Jahre alt ist, der nur noch ein Jahr im Dienst ist. Das ergibt gar keinen Sinn.
Ja.
Wir haben ja auch bestimmte Kriterien.
Bei den Menschen ist es auch so,
ja,
oder?
Wir fangen ja nicht mit 50 an, irgendwo Polizeibeamter zu werden.
Du wirst lachen.
Ja.
Mein Sohn ist ja auch Kommissar.
Ja.
Und ich habe tatsächlich gesagt, ich sage, Mensch, Chrissy, ich könnte mich ja auch noch mal bei der Polizei bewerben. Da hat sie mir gesagt, du bist zu alt, Mama. So, bums.
Ja, genau, man ist einfach zu alt dann für den Job. Das ist so.
Marmelade.
Und nach unten hin, das ist halt einfach so, wir müssen ja auch gucken, ob die Hunde gesund sind. Ne? Das ist wie bei uns. Es gibt so viele Parallelen zu uns Menschen. Wir werden nicht eingestellt, wenn wir nicht gesund sind, weil die Behörde möchte natürlich nicht für niemanden bezahlen, der krank ist, das ist klar. Und der Hund wird auch beim Arzt untersucht. Und halt auch ein Röntgenbild gemacht und geschaut, passt das alles? Und die Hunde, wenn sie noch nicht ausgewachsen sind und noch nicht verwachsen sind, dann lässt sich halt einiges auch auf so Röntgenbildern halt auch noch nicht feststellen. Und deswegen sagt man so 10 Monate, da fangen wir ungefähr an.
Okay, ja, das finde ich gut. Also ich als Hundetrainerin finde es natürlich auch gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich jetzt gerade so, okay, aber wäre das nicht eigentlich gut, wenn man als Welpe den Hund schon tatsächlich dorthin leitet, so. Also, ja. Weil ich denke jetzt auch wieder gerade so an meine Therapiehunde, das sind ja schon parallel, ne? Ja. Ich bin ja ein Institut, ich bilde auch kleine Hunde aus. Ja. Also ich finde es immer ganz toll, wenn die schon zu mir ins Welpentraining kommen, mhm, und wir dann Welpenschule machen und dann die dann rüberrutschen in die Ausbildung, weil ich sie dann schon so lenken kann.
Das wäre, ne, optimal. Das, ja, ist auch optimal. Und ganz viele Diensthundeführer gehen dazu über und sagen, ich suche mir meinen Hund vorher schon aus, aber auf eigenes Risiko. Ne? Also ich kaufe den Hund, er ist versichert, ich bezahle die Tierarztkosten, ich bilde ihn aus und dann stelle ich ihn der Behörde vor. Da alles in enger Absprache mit dem Lehrwart, genau. Und dann, wenn der sich dann eignet, dann wird er Anführungsstrichen an die Behörde verkauft, bleibt aber bei dem Hundeführer, der ihn großgezogen, ja, hat. Parallel dazu, gut, dass du das ansprichst, das fällt mir nämlich gerade ein, wir haben jetzt bundesweit einmal in Stuttgart und jetzt bei uns hier in Hamburg schon das zweite Mal ein sogenanntes Welpenprojekt. In unserer Diensthundeanlage stehen jetzt gerade, schlagt mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich meine 4 oder 5 Welpen.
Ich habe das auf Instagram gesehen. Ja, kann das, genau, sein? Sind das, ja, Labradore?
Nein.
Aber gibt es das Projekt auch mit Labradoren? Ich habe das mit Labradoren gesehen.
Aber dann bei
der anderen
Behörde, bei uns nicht. Ah, nee, okay. Nee, genau. Und wir haben Mallis und Schäferhunde. Und wir haben eine ganz tolle Tierpflegerin, die sich um diese Hunde kümmert. Die ist da die Hundemama.
Oh, ich will mitmachen.
Die bildet sie aus, die bildet sie vor. Und ja, es ist ganz viele Diensthundeführerinnen, die dann zu uns kommen. Die kriegen natürlich gleich Muttergefühle.
Ja, Milcheinschuss.
Genau, richtig. Es ist doch großartig, wenn man diesen Haufen da toben sieht, das ist schon, ja, das ist schon toll. Und das versuchen wir natürlich jetzt auch schon mal, dort schon mal Hunde quasi in die Richtung, ja, also vorher schon großzuziehen, schon mal auszubilden und dann entsprechend an geeignete Diensthundeführer dann eben zu übergeben.
Ja, das macht total Sinn, weil, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr kennt ja den Podcast und ihr wisst ja, dass ich immer ganz viel über Hundegedöns spreche hier. Und es ist halt super wichtig, dass wenn ein Hund das leisten soll, was er später leisten muss in der Arbeit, genau, dass man ihn daraufhin schon sozialisiert. Also, dass, ja, man wirklich auch schon eine andere Sozialisierung, Habituation, bla bla bla. Ich will gar nicht euch mit ganzen Fachwörtern hier abnerven, ja, also, ne, ja, dass der Hund, ich sag mal, sich daran gewöhnt an gewisse Sachen. Natürlich, nehmen wir, klar, jetzt mal auch die Schussfestigkeit.
Genau, richtig.
Ja? Ja. Ein normaler Hund, also Nala und Kasper, ja, die stürzt nicht, ne, aber Teufelchen, wenn ich schießen würde, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung.
Genau.
Die Vergangenheit kenne ich von ihr nicht.
Das ist immer das größte Problem, ne?
Ja. Ja. Das heißt, da kann man dann ja schon als Welpe.
Man kann das schon antrainieren, natürlich. Genau. Macht es dem Hunden anschließend leicht, das macht es dem Hundeführer-Team leichter. Das ist halt einfach so. Und bestes Beispiel Clint, ich kenne seine Vorgeschichte nicht. Ich weiß nicht, was dieser Hund schon alles erlebt hat. Und das ist bei ganz vielen Hunden so, die uns angeboten werden, die wir überprüfen, die vielleicht dann auch angekauft werden, wo sich dann so im Nachhinein Dinge herausstellen, wo man sagt, meine Güte, was hat der arme Kerl eigentlich in seiner schon vorher erlebt oder auch nicht erlebt.
Oder auch nicht erlebt. Das, ja, ist, genau, ja, das ist nämlich diese, wenn die einen Deprivationsschaden haben, so heißt das, ne, wenn sie den haben, dann kannst du ihn ja auch nicht mehr reparieren, der ist da, ja, fertig. Und wenn du einen Hund hast, aus, ich sag mal, zweiter Hand, weißt du es nicht. Ne?
Nein, weiß man nicht.
Und das fängt ja nicht nur, wir hauen jetzt hier so Schüsse und so raus, ne? Aber das geht ja auch schon los, wenn du beim Hauptbahnhof bist, du bist ja in Hamburg.
Ja, genau.
Stationiert, oder, ja, sagt man stationiert? Nee, wie
heißt das? Das ist die Bundeswehr. Nein, das ist meine Dienststelle.
Dienststelle, da mache ich Dienst, so. Genau. Genau, meine Güte. Auf jeden Fall bist du mit Clint am Hauptbahnhof.
Ja, auch, genau.
Und dann muss der ja auch diese ganzen Treppen da laufen.
Ja,
und
die Umweltsicherheit muss vorhanden sein. Und wir wundern uns manchmal tatsächlich, wenn uns Hunde zum Kauf angeboten werden. Wir überprüfen die Hunde, die haben eine vierwöchige Probezeit bei uns. Und da wird sowas auch gemacht. Und das machen wieder unsere Tierpflegerinnen. Die fahren mit denen an unterschiedlichste Orte, sei es in Baumärkte, sei es dann tatsächlich auch in die Bahnhöfe, in die Innenstadt mal, unter Menschen, wie verhalten die sich dort?
Menschenmenge ja auch, ja, ne? Menschenmenge, also wenn die jemand schon mal auf dem Hamburger Hauptbahnhof war, wenn so zum Beispiel voll, HSV spielt.
Ja, genau. So, ne? Das macht auf den einen oder anderen Hund natürlich einen gewissen Eindruck, wenn er das nicht kennt, wenn er nur eine Zwingerhaltung kennt, woher soll er das wissen? Ne? Wo, ja. Einige Hunde kann man dran gewöhnen, die gewöhnen sich schnell daran, einige ein bisschen später, einige gar nicht. Vielleicht kennen das einige von euch, die schon mal gesehen haben, wechselnde Untergründe.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man Treppen rauf geht, wo man nachher durch so Gitter durchgucken kann. Die kleben an den Fußboden und bewegen sich kein Stückchen weiter.
Ich mache das ja bei mir, wenn ich das Kennenlerntreffen habe mit meinen Leutchen, die bei mir wir die Ausbildung machen wollen, ja, da gibt es in Mölln auch ein Parkhaus und da ist auch so eine Treppe. Perfekt. Ich sage immer, alles kann, nichts muss. Ja, ich gucke einfach nur, macht das oder macht das nicht. Und ich will eigentlich immer nur gucken, wie verhält sich der Mensch. Deswegen mache ich es eigentlich nur.
Okay, ne? Genau.
Aber da sieht man ganz, ganz deutlich, dass die Hunde sagen, was ist das denn hier, ekelhaft. Kann ich ja auch verstehen. Ne? Mhm. Ich sage immer, das ist genauso, als wenn ich mich mit dem nackten Moors auf so eine Treppe setze.
Ja,
das finde ich auch doof. Aber du hast recht, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen, die der Hund entweder lernen kann.
Genau. Ne?
Das gibt's ja. Oder halt eben auch nicht.
Genau. Mhm. Bei einigen ist es so manifestiert, das funktioniert halt nicht.
Ja. Aber das kenne ich ja auch. Also bei uns ist ja sogar, teilweise sind die Dorfhunde, wenn die dann in Mölln in der Stadt sind, ist das für die schon zu viel. Ne?
Ja, genau.
Weil auf dem Dorf, da triffst du mal einen Trecker oder so. Ne?
Ja, genau.
Und wenn der Hund das dann nie kennengelernt hat, ja, dann kann das schon mal sein. Ne?
Mhm.
Aber das finde ich schon mal sehr gut, dass ihr da auch solche Projekte startet. Ja. Also zwei hast du jetzt gesagt, ne?
Genau. Moment,
gibt es zwei.
Und
das
soll
dann auch ein bisschen mehr werden.
Ja.
Die Tendenz, finde ich richtig gut. Sehr, sehr schön. Ich gucke mal hier so ein bisschen auf mein Handy, damit ich nochmal sehe, was hier so für Fragen sind. Und zwar sind ja die Fragen, die kamen, auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, kritisch.
Ja,
ne?
Klar.
Und hier hat zum Beispiel eine gefragt, wie werden die Hunde im Einsatz geschützt? Das fand ich eigentlich eine ganz gute Frage.
Ja, finde ich auch.
Genau. Also vor Angriffen etc. Also wo und wie ist das möglich?
Genau. Also eins vorweg, wir handeln ja nicht verantwortungslos mit den Hunden. Ne? Wir setzen sie ja nicht irgendwelchen Situationen aus, die Hunde selber gar nicht handeln können. Und das beginnt quasi schon bei der Überprüfung, beziehungsweise dann auch in der Ausbildung. Da fängt es schon an, dass wir die Hunde dahingehend trainieren, dass sie sich selber und uns auch entsprechend schützen und beschützen können. Die Lernverhaltensweisen, wie sie das Ganze handeln können. Ein hundertprozentiger Schutz vor dem, was sich zurzeit in dieser Welt so abspielt, siehe den Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof, den gibt es natürlich nicht. Den gibt es weder für uns Polizeibeamte noch für uns Hunde.
Ja.
Es gibt entsprechende Ausrüstung, wie zum Beispiel Schutzwesten.
Für die Hunde auch.
Für die Hunde auch. Die gibt es auch, die man denen anlegen kann. Aber auch das muss natürlich dann trainiert werden.
Mhm. Ja. Die haben ja auch manchmal so eine Brillen auf, ne?
Ja, oder? Die gibt es auch, genau.
Ja.
Das kann man auch machen. Ich habe einen Malte, der auf deinem Video ist, wenn der spezielle Schusstraining trainiert, der hat zum Beispiel auch Kopfhörer für den Hund.
Ja, sehr gut. Habe ich auch schon mal. Ja,
genau. Und da ist natürlich wichtig, dass der Hund sich dann auf Zeichen führen lässt und nicht nur auf Hörlaute.
Auch spannend, dass du das sagst.
Ja,
stimmt.
Natürlich, klar. Und das trainiert er alles.
Ja.
Wie gesagt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber jeder Hundeführer und auch der verantwortliche Polizeiführer vor Ort schickt weder den Hund noch seine Kollegen in eine Situation, die er nicht handeln kann. Das machen wir nicht. Auf keinen Fall.
Ich fand, ich möchte mal kurz einwerfen, du hast Malte erwähnt.
Ja, genau.
Malte ist ja auf dem Video auf Instagram zu sehen. Ich erkläre mal ganz kurz, wie dieses Video entstanden ist. Ich habe ja gerade erzählt, Chrissy ist ja auch Kommissar. Und das ist tatsächlich bei der Ernennung, habt ihr, also entstanden das Video. Und zwar habt ihr dort eine Vorführung gehabt mit den Hunden. Und ja, es war übrigens richtig cool, weil ich bin gerade raus. Chrissy hat ja in der Turnhalle seine Ernennung gehabt. Mhm. War übrigens richtig warm da drin, ne?
Ja, genau.
Und ich bin war richtig heiß. Oh.
Ja.
Und ich bin kurz raus, um etwas zu trinken zu tun, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht genau. Und dann habe ich euch gehört. Und dann bin ich da hin. Genau, und da haben wir ja den Malte gesehen.
Mhm.
Den seht ihr auch im Video. Und ich würde da gerne mal reinwerfen, weil ich weiß, dass der Malte ganz, ich will nicht sagen untypisch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber für manche Menschen, und also die denken nicht daran, die Hunde mit dem Klicker trainiert,
ja,
richtig?
Genau, richtig.
Ja, und da würde ich gerne mal mit drüber sprechen, weil also das Reel, das hat ja auch so ein bisschen für Zündstoff gesorgt und da waren auch teilweise Kommentare drunter, die ein bisschen Kritik geäußert haben und deswegen würde ich das sehr, sehr gerne mal ansprechen, weil, wie du schon gesagt hast, einer deiner Teamleute trainiert ja die Hunde und der trainiert mit Klicker. Und du hast
auch,
eben,
genau.
Ne, du hast das ja auch eben erwähnt, wenn der Gehörschutz trainiert wird, der wird der dem Hund nicht einfach aufgeballert.
Nein.
Ne? Sondern es wird ihm ja auch trainiert.
Ja, natürlich.
Genau.
Klar.
Erzähl doch mal da einmal ganz kurz. Wir haben ja vorhin schon gehört, das wäre auch eine Frage gewesen, wie werden die trainiert? Ja, sag doch mal einfach.
Genau, also jetzt auf so spezielle ich kann jetzt keinen Ausbildungsweg aufzeigen, das werde ich nicht tun, aber weil das obliegt auch nicht mir, das macht zum Beispiel der Malte. Und zu Malte ganz kurz muss ich hier einwerfen, es gibt keinen, ich also keinen besseren Kollegen kann man sich wünschen als Malte, weil der so positiv hundeverrückt ist.
Toll.
Ja, das muss man dann aber auch sein.
Ja.
Also unglaublich. Jetzt bin ich gerade kurz raus. Genau, richtig. Also wir haben natürlich auch, das ist eine Ausbildungsmethode, das Klickern, das verwenden wir natürlich auch. Und natürlich auch viel über Futter. Und was wir uns natürlich zunutze machen, ist der Beutetrieb, den die Hunde mitbringen sollen und müssen. Und zwar, es muss ein ausgeprägter Beutetrieb sein, mit denen wir dann arbeiten. Da gehört natürlich ein Ball dazu, ein Bringsel und all solche Sachen. Und der Klicker in Kombination zum Beispiel mit dem Ball ist ja auch eine Möglichkeit.
Absolut, absolut.
Und Malte klickert übrigens nicht nur den Hund, sondern er klickert den Hundeführer.
Yes!
Damit er weiß.
Das ist großartig.
Damit der Hundeführer, gerade so, auch so junge Hundeführer, die manchmal dann mit der Gesamtsituation komplett überfordert sind, aber auch alte Hundeführer, die dann manchmal durch den Klicker so bestätigt werden.
Ja.
Nicht nur der Hund wird damit bestätigt, sondern der Hundeführer und weiß, wann er den Hund bestätigen muss.
Genau.
Und das, wir arbeiten ganz viel mit positiver Verknüpfung, ne? Mit positiver Verstärkung. Darauf wollen wir hinaus, dass der Hund das das gerne macht. Also die Ausbildung oder die Arbeit, was wir von ihm verlangen, kann man so nicht nennen, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir erreichen möchten. Und die Wege dahin sind alle unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir machen das immer über den bestmöglichen Weg, der für den Hund und den Hundeführer, für das gesamte Team am besten ist. Und das funktioniert großartig. Der Hund hat Freude an der Arbeit und Malte ist einer derjenigen, der dem gesamten Team diese Freude halt auch vermittelt über die Ausbildung.
Oh, schön. Ja. Das hört sich sehr, sehr schön an. Mhm. Und ich bin da absolut bei dir, weil ich ja sowieso immer sage, findet die Belohnung eures Hundes. Ich finde ja sowieso, also natürlich, ich bin eine Klickertante, ich mag klickern.
Ja.
Und ich habe Goldies, natürlich habe ich Kekse dabei. Also Nala, die wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich ihren Ball hinhalte. Dann würde ich sagen, pff, du kannst es selber holen. Gib mal den Keks her, ne?
Richtig.
Aber natürlich, wenn du so einen Mali neu hast, da kann der Keks sowas von unwichtig werden, wenn du ein Zergel dabei hast. Oder aber auch einfach nur mit dem Hund rennen.
Ja,
ne?
Natürlich, klar.
Oder mit ihm spielen. Oder ich habe zum Beispiel mal eine Filmtiertrainerin ausgebildet.
Ach, okay.
Und die hatte einen Hütehund. Und sie hatte immer Daumen hoch und hat den Hund soziale, Verstärkung gegeben.
Ja,
also hat dann gelächelt.
Ja,
und,
ne? So, ja, genau.
Und das war für den Hund viel mehr wert als ein Keks. Wollte er gar nicht. Ne?
Ja, auch das gehört für mich dazu und für uns alle mit dazu, dass man dem Hund nicht einfach stumpf sagt, toll gemacht.
Ja.
Der Hund lebt ja auch von den Emotionen des Hundeführers.
Ja.
Ne? Und dann man muss sich auch, und dessen muss man sich bewusst sein, man muss sich als Hundeführer auch auf dem Platz einfach mal zum Affen machen für den Hund. Das gehört auch dazu.
Ja. Ne?
Und wenn man als Kerl seine höchste Stimme rausholt und sich freut wie ein kleines Kind und so, davon, von dieser Interaktion mit dem Hund, davon lebt das ganze Team doch und die ganze Ausbildung und die Freude auch doch dabei. Da.
Und dann kannst du dich ja auch wieder viel besser auf den Hund verlassen, wenn es dann auch brenzlig wird. Ne?
Weil
ihr ein Team seid.
Weil wir ein Team sind. Das ist das Wichtigste daran.
Also, finde ich eigentlich echt toll, dass du das sagst. Und ich muss gerade auch so ein bisschen an die Situation denken, die man im Fernsehen sieht. Du warst ja auch schon im Frühstücksfernsehen.
Genau.
Ist das so? Ja, ne?
Ja, genau.
Frühstücksfernsehen. Und da hast du ein paar Menschen rausbegleitet, die da so ein bisschen raus sollten.
Ja, genau.
Und ihr wurdet zur Verstärkung gerufen, du und Clint. Und das fand ich auch nochmal ganz schön zu sehen, weil die Arbeit von dir und Clint ist ja nicht immer Angriff. Ne?
Nein.
Und weiß ich nicht, was sich manche Menschen so vorstellen, immer nur rauf und hau den Lukas, sondern auch solche Sachen ja einfach nur, dass man mit dem Hund dorthin kommt, dass er eine gewisse Präsenz hat, stelle ich mir das so vor.
Ja, genau, richtig. Das reicht auch manchmal schon. Also das, was wir nicht wollen, sind Diensthunde, die man, wenn man ihnen den Beißkorb aufsetzt oder sie aus dem Dienstwagen herausholt, dass sie sofort auf Zinne sind. Natürlich gibt es auch Hunde, die sind ein bisschen aufgeregter und haben eine gewisse andere Erwartungshaltung. Wir wollen eigentlich mit den Hunden auch ganz normal durch den Hauptbahnhof gehen, durch eine Menschenmenge gehen, ohne dass der Hund entsprechend agiert nach vorne, sondern erst dann, wenn das polizeiliche Gegenüber das Verhalten sich ändert oder mein Verhalten sich ändert, dass wir den Hund dann anstellen können und er dann in den entsprechenden Modus geht und sagt, so, jetzt muss ich hier arbeiten und jetzt beschütze ich mein Buddy und auch meine Kollegen hier.
Ich finde, das kann man in dem Reel auch ganz, ganz toll sehen, weil da zeigst du ja, dass Clint jemanden fast stellt, ich weiß nicht, wie ist der richtige Begriff?
Ja, stellt.
Stellt,
genau.
Und dann bist du vor Ort und dann sagst du aus.
Ja.
Und du brüllst ihn auch nicht zusammen,
nein,
sondern du sagst aus. Und
genau.
Er macht aus. Ja. Das heißt, ein gewisser Grundgehorsam gehört natürlich dazu.
Auf jeden Fall. Ne? Muss sein.
Mhm. Und das eine Verlässlichkeit.
Sein. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur der Hund, sondern der Hundeführer, auch beide müssen.
Beide.
Beiden muss das so sein, natürlich, ganz klar.
Ja. Und jeder, der sich mit Hunden auskennt, mit Hunden arbeitet, mit Hunden zusammenlebt, der weiß ja eigentlich auch, dass ein Hund alles für seinen Besitzer tut, aber bis zum gewissen Grad. Also wenn du deinen Hund schlecht behandelst, dann würde er auch in solchen Situationen, da würde er ja abhauen oder würde halt falsch reagieren, so wie du es nicht wünschst. Ne? Und das wäre ja wieder, da sind wir wieder am Anfang, fahrlässig. Und es geht da ja auch um den Schutz von dir, von dem Hund, auch von dem Gegenüber.
Auf jeden Fall.
Ja nicht verletzt werden.
Nein. So? Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Diese Verlässlichkeit, die brauchst du auf jeden Fall. Und das funktioniert nur aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meiner Lehrwarte, die dort ausbilden, wenn die Hunde mit Freude bei der Arbeit dabei sind. Und so ist ja auch, das kennen wir von uns Menschen, wenn wir etwas machen müssen, was wir nicht gerne machen, das setzt sich nicht so schnell fest wie etwas, was wir mit Freude machen. Mhm. Und darüber arbeiten wir mit den Hunden.
Das beantwortet eigentlich ganz viele Fragen, die unter dem Video kamen. Warum müssen Hunde etwas tun, was sie nicht wollen, dass sie da reinbeißen müssen, dass sie gezwungen werden?
Nein.
Geht ja gar nicht.
Nein, geht auch gar nicht.
Würde ja im Notfall, im wirklich, wenn es dann drauf ankommt, würde es gar nicht
funktionieren. Nein, würde es gar nicht funktionieren. Wir müssen uns ja auf den Hund verlassen können.
Blind.
Und, ja, natürlich blind verlassen können. Mhm. Und das, wie gesagt, es funktioniert tatsächlich nur, wenn der Hund das auch mit Freude macht, ne? Wenn er weiß, was er da machen soll und das auch gerne tut. Und wenn wir ihn zu etwas, zu einem Verhalten zwingen, ist das so kontraproduktiv. Nein. Es kann aber auch nicht, und das muss man auch dann sehen, nicht jede Hunderasse bringt das mit. Aber auch nicht jeder Hund der bestimmten Rasse bringt das mit. Ich habe schon ganz viele belgische Schäferhunde, Malinois, genau, uns gesehen, nicht Malinois, das ist ein Malinois.
Malinois, oder ein Mali.
Ja, genau.
Wenn man so sprachbegabt ist wie ich, da sagt man Mali.
Mali, genau. da gibt es Malis, die bringen einfach die Voraussetzungen nicht mit. Und wenn sie es nicht mitbringen, dann werden sie auch keine Polizeihunde. Dann zwingen wir sie nicht dazu. Das ist halt einfach so. Ne? Also nur die Hunde, die wirklich die Eigenschaften und die Voraussetzungen mitbringen, werden bei uns auch Diensthunde. Und das sind auch ganz, ganz strenge Kriterien. Und es tut einem manchmal so leid, ne? Weil man weiß nicht, wenn der Hund jetzt wieder zu dem Verkäufer zurückgeht, was wird aus dem Hund? Ne? Es tut einem auch immer so leid, wo man sagt, oh schade, dass du dich nicht geeignet hast oder dass du nicht geeignet bist, um Diensthund zu werden.
Ja, ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, ich jetzt aus Hundetrainersicht, du als Hundeführer und Leiter der Diensthundestaffel.
Gruppe.
Gruppe. ein Mali gehört ja eigentlich nicht so wirklich in normale Familienhände, oder?
Nein.
Also alle, die unseren Podcast verfolgen, hört euch nochmal die allererste Folge an. Ich sitze hier und ich bin ja eine von denen. Das heißt, mein erster Hund, Cassie, also mittlerweile ist sie schon verstorben, hatte bis zum Schluss echt einen richtig einen Ballon. Also wirklich arg, hat auch Menschen und Hunde verletzt und ganz doll arg. Sie war ja ein Malinois-Mischling. Mischling. Und ich habe gedacht, oh, süß. Oh, ein süßer Hund. Ein schlauer Hund. Kann man ganz viel beibringen. Aber es ist vorher nach hinten losgegangen. Würdest du das so unterschreiben, dass du sagst, ein Mali
ist kein
braucht eine Aufgabe?
Hund. Ja, der braucht eine Aufgabe. Also ich kann jeden davon abraten, der sagt, auch Mensch, die Hunderasse gefällt mir, habe aber keine Erfahrung mit Hunden oder hab gerade eine Familie gegründet. Das wird jetzt mein Familienhund. Auf gar keinen Fall. Tut das bitte nicht. Erkundigt euch. Es gibt, wer einen Familienhund will, oder ein Hund, der gut aussieht, ein Couch Potato wie so ein Golden Retriever. Entschuldigung an alle Golden Retriever Besitzer.
Ja, aber es ist so. Wir haben Couch Potatoes.
Es ist ja tatsächlich so. Ne? Also man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren, die Hunderassen. Und gerade so ein belgischer Schäferhund oder auch ein Herder. Das sind Hunderassen, die bringen bestimmte Eigenschaften mit, die nicht kompatibel sind mit einem Familienhund. Ne? Mhm. Wenn jemand schon Hunde erfahren ist oder jemand einen Erfahrenen an der Hand hat, der ihn dabei begleitet, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte.
Und dann in seiner Freizeit, auch wenn der Hund nicht geeignet ist, aber in diese Richtung geht und den Hund dann dementsprechend auch auslastet.
Ja, genau. Man muss vorher wissen, welche Verantwortung man da übernimmt. Mhm. Man kann sich nicht den Hund einfach anschaffen und ihn 24 Stunden im Haus halten und vielleicht mal zweimal mit ihm kurz Gassi gehen. Mhm. Der Hund muss ausgelastet werden, der Hund will arbeiten, der will sich bewegen und dafür muss man sorgen.
Also, und er hat ja auch eine nicht nur auslasten und bewegen, sondern es ist ja auch eine ganz bestimmte Art von Arbeit, die er leisten möchte. Ne? Und die muss man als Mensch ja auch können und wollen und auch leisten.
Genau.
So, ne? Also ich denke, nicht jeder möchte das auch, was ein Mann möchte.
Genau.
Also ich sage das immer, weißt du, ich vergleiche das ja auch mit Jagdhunden. Also ich bin ja auch der Meinung, ein Jagdhund, der wirklich jagdlich sehr, sehr ambitioniert ist, dann gibt es ja mehrere Rassen, ich will jetzt keine jetzt explizit nennen, ne, kann sich jeder vorstellen, gehört nicht in normale Hände, in Nicht-Jägerhände.
Nein.
Es sei denn, man ist in seiner Freizeit so ambitioniert, dass man vielleicht nicht Jäger ist, aber den Sport oder wie auch immer man das nennen mag, den jagdlich auslastet. Ne? Du, weißt du, ich vergleiche das immer mit Sex. Ich sage immer, ein Mensch, der viel Sex haben will, der wird das haben wollen. Und entweder geht es in die falsche Richtung und das wird irgendwie blöd oder der wird krank.
Ja.
Oder?
Und so habe ich es noch nie gesehen, aber ja.
Vielleicht kann sich das jetzt jeder so vorstellen.
Ne? So. Ja, das ist so. Ich sehe aber auch, und gut, dass wir das ansprechen, ich sehe da, und da sind wir wieder dabei beim Thema Menschen, ich sehe da den Menschen in der Verantwortung. Mhm. Der Mensch ist profitorientiert und es werden tatsächlich gerade solche Hunderassen speziell, die werden speziell gezüchtet, um sie mit viel Profit und Gewinn zu verkaufen. Mhm. Aber dann liegt es in der Verantwortung der Züchter zu sagen, ich gebe diese Hunde tatsächlich nur in erfahrene Hände auch ab. Also jetzt so dieser bayerischen Gebirgsschweißhund zum Beispiel, die Züchter sind, glaube ich, da auch sehr rigoros. Die geben den Hund nur an spezielle Menschen ab, die auch mit diesem Hund arbeiten können.
Ja, sehr verantwortungsvoll.
Ja, richtig, sehr verantwortungsvoll. Das muss, da müssen sich die Züchter, aber es darf ja halt mittlerweile jeder züchten quasi, die müssen sich deren Verantwortung bewusst sein und nicht aus reiner Profitgier das Ganze machen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann landen nämlich Hunde in falsche Hände. Und
oder im Tierheim.
Oder im Tierheim natürlich. Mhm. Schaut euch die Hunde an, die im Tierheim gelandet sind.
Ja.
Ne? Das ist das Resultat aus dieser Geschichte.
Ja, absolut. Da hast du recht. Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Eigentlich hätte man das ganz toll an den Schluss packen können. Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage.
Ja.
Und zwar, wir sitzen jetzt hier und ich bin ja auch Mama von einem jungen Burschen, der bei der Polizei arbeitet. Mhm. Und ich würde ja gerne, dass er zu dir in die Hundestaffel kommt. Der wird mich jetzt dafür, der hat noch nie eine Folge von mir gehört und der wird wahrscheinlich diese auch nicht hören. Aber ich sage es trotzdem. Wer weiß, ob das mal so kommen wird. Aber was ich dich jetzt fragen wollen würde, ist, vielleicht hören das ja jetzt hier ein paar Leutchen und die sagen, ich habe eigentlich gar nicht den Wunsch gehabt, zur Polizei zu gehen. Aber jetzt, vielleicht jemand, der gerne mit Hunden arbeitet, der gerne Hunde ausbildet etc., wie würde das denn ablaufen? Das heißt, kann man, wenn ich jetzt jünger gewesen wäre, wir haben ja schon gehört, ich bin zu alt.
Leicht drüber.
So, ganz leicht drüber, ein Jahr oder so. und ich hätte gesagt, oh, super, ich möchte eigentlich jetzt nicht so, Polizei schon, aber ich hätte jetzt nicht den Gedanken gehabt, aber aus Sicht eines Hundeführers wird es eine andere Geschichte. Wie würde ich das angehen? Das würde mich nochmal interessieren.
Also eins vorweg, man muss nicht unbedingt vorher schon mit Hunden was zu tun gehabt haben. Mhm. Ich bin da das beste Beispiel. Mhm. Ich habe mich aus einer Laune heraus auf eine Stelle als Diensthundeführer beworben. Und das war die beste berufliche Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Nicht nur, weil ich in der für mich großartigsten Dienststelle der Bundesrepublik arbeiten darf, nämlich in der Inspektion Hamburg. Du merkst, ich will noch befördert werden, deswegen sage ich das gerade. Nein.
Müssen wir weiterschicken.
Ja, genau. Nee, es ist tatsächlich so. Es ist eine großartige Dienststelle. Mir macht das dort wahnsinnig viel Spaß. Auch in meiner Funktion nicht nur als Leiter, sondern auch als Diensthundeführer dort selber. Weil diese Aufgabe unheimlich umfangreich und interessant ist. Und wir suchen immer dringend Nachwuchs. Also wenn jemand das wirklich machen möchte, von außerhalb oder von intern, kann ich immer nur empfehlen, bleibt hartnäckig dabei. Meine Kontaktdaten stehen im Intranet für diejenigen, die schon bei der Behörde sind. Immer gerne Kontakt aufnehmen und gerne mal nachfragen. Ich bin immer bereit, Auskunft zu geben. Das wäre so der erste Schritt. Einfach mal Verbindung mit uns aufnehmen, mal bei uns reinschnuppern. Das machen wir auch, dass wir gerne mal Kollegen zu uns dann zur Hundeausbildung mit einladen und schaut euch das mal an, lernt uns kennen, wir lernen die Leute kennen. Ist das überhaupt was für euch? Es gibt Menschen, die können nicht mit Hunden, aber ich glaube, das wissen
alle. Katzenmenschen.
Ja, genau. man merkt es, wie sich ein Mensch bewegt, wie er mit dem Hund interagiert und kommuniziert.
Ja.
Daran kann man schon viel erkennen, eignet sich oder eignet sich nicht dazu.
Aber ist es so, dass man bei der Polizei die Grundausbildung macht, im gehobenen Dienst oder im mittleren Dienst?
Früher war es tatsächlich so, dass es nur für den mittleren Dienst war, aber das hat sich mittlerweile auch geändert. Ja. Auch aus dem gehobenen Dienst heraus kann man sich gerne bei uns bewerben, gerne bei uns vorstellig werden. Wir suchen dringend Nachwuchs. Intern und natürlich auch gerne, wenn jemand jetzt da draußen ist und sagt, jo, ich hätte auch gerne so einen tollen Vorgesetzten wie derjenige, der hier gerade den Podcast macht.
Das kannst du empfehlen.
Genau. Dann bewerbe ich mich doch bei der Bundespolizei. Also immer gerne.
Ja, es kann ja wirklich gut sein, dass das jetzt jemand hört, ne, der vielleicht gerade beruflich irgendwie nicht sich so richtig orientiert ist.
Ja, genau. Oder und sich auf umorientieren der Suche möchte. Oder aber auch aus der Behörde, also zur Bundespolizei sagt, Mensch, das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Kann ja sein.
Kann ja sein.
Richtig, genau. Stimmt, wir haben ja noch Hunde. Und wenn jemand eine vielfältige Aufgabe sucht, die wirklich interessant ist, dann ist er bei uns auf jeden Fall richtig.
Ja, schade, dass ich schon zu alt bin tatsächlich, aber gut. Damit würde ich gerne diese Folge enden. Ich könnte noch stundenlang weiter schnattern. Wir sind auch schon drüber.
Wir können gerne noch eine machen.
Wir können super gerne. Und dann aber mit Video, damit meine Leutchen den wunderbaren Clint, der jetzt hier wirklich, also ich werde da gleich nochmal ein Video machen. Ich werde gleich nochmal, hier alle, die das jetzt hören, schaut nochmal bei Instagram. Ich werde ein Video nochmal drüber machen, wenn ich darf.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann zeige ich euch den Clint nochmal. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war eine ganz tolle Folge. Mhm. Und ja, bis bald.
Bis bald. Das hat mich sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Tschüss. Tschüss.